Tribunegefluister.
Here's Watkins, right at the end, trying to turn it far in, and Ollie Watkins has in the final minute of the semi-final. England's players spill onto the pitch, and surely Ollie Watkins has won it. You must never underestimate this team's capacity to pull something out of the bag. England in front with seconds remaining.
So hat's tönt. In der 91. Spielminute, wo der Ollie Watkins für England doch noch trifft. In dem Halbfinale der Europameisterschaft gegen die Niederlande. Damit steht England im EM-Finale. Und wir fragen uns, ist der Finaleinzug der Engländer verdient? Und warum haben die Niederländer dann schlussendlich das Spiel verloren? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster EM-Spezial. Herzlich willkommen bei einer weiteren Spezialfolge vom Tribünengeflüster von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder grossartige Verstärkung dabei habe. Heute sind die beiden Gäste, die beiden Sportredaktoren, Christian Brecker und Stefan Weiss. Hallo zusammen.
Hallo Raffi.
Hallo miteinander.
Ja, die Engländer stehen tatsächlich im EM-Finale. Wer hat es gedacht? Stefan, hast du es gedacht?
Ja, kommt darauf an, welchen Zeitpunkt, dass du jetzt da fragst? Vor dem Turnier hätte ich es gedacht, ja. Nach dem dritten Gruppenspiel hätte ich es nicht gedacht. Nach 90 Minuten im Achtelfinale erst recht nicht. Ja, und dann so ab dem Schweiz-Match habe ich dann wieder angefangen zu denken, mal, sie sind ja eigentlich gleich nicht so schlecht und werden immer besser. Darum, ja, also so überraschend ist es jetzt nicht. Ich weiß heute vor dem Halbfinale nicht das Gefühl gehabt, sie sind ein grosser Aussenseiter.
Christian, also die Engländer haben, das kann man glaube ich zweifellos sagen, den besten Auftritt bis jetzt gezeigt. Eben gegen die Schweizer war es schon besser als das, was sie vorher gespielt haben. Jetzt nochmal besser. Was hat sie in diesem Spiel so gut gemacht?
In dem Match habe ich das Gefühl gehabt, vor allem in der ersten Halbzeit, haben sie einfach mal so richtig geschuttet. Vorwärtsdrang haben ein bisschen losgelöst, ohne taktische Fesseln. Haben vorne kombiniert und Wirbel gemacht und tun, so ihre individuelle Klasse können nur spielen. Ich finde aber in der zweiten Halbzeit hat es dann schon auch eine Phase gegeben, wo man das England gesehen hat von früheren EM-Begegnungen, eher wieder am Taktieren, eher am Anlaufen, aber nicht wissen, was könnte die Lösung sein.
Und schlussendlich haben trotzdem die Lösung mit dem Ollie Watkins, der das Goal schießt. Stefan, ist es Zufall, dass die Engländer noch den Lucky Punch geschafft haben?
Ja, in einem gewissen Sinn schon, weil er hätte einfach zu dem Zeitpunkt können auf beiden Seiten fallen. Oder auf beide Seiten hätte können, auch die Holländer hätten können den Lucky Punch landen, schlussendlich. Aber also ich finde, es ist über den ganzen Match gesehen, eigentlich gleich verdient gewesen, weil ich habe gerade gefunden, in der ersten Halbzeit sind es wirklich besser gewesen. Und das, was der Krigi vorher gesagt hat, das losgelöst, das ist eigentlich so ein bisschen der richtige Ausdruck. Es ist jetzt nicht ein wahnsinns Feuerwerk gewesen, aber irgendwie hat man gleich gemerkt, es ist, glaube ich, bei dem englischen Team und vor allem wahrscheinlich auch beim Trainer wirklich rein eine Kopfsache gewesen während dem ganzen Turnier. Also, dass sie jetzt irgendwie immer so ein bisschen kontrolliert und Angst vor der Niederlage und ja, nichts riskieren. Das hat ihr ganzes Spiel bestimmt. Und jetzt sind sie irgendwie mit dem Halbfinale in einem Stadium vom Turnier gewesen, wo sie irgendwie auch ein bisschen am Punkt gekommen sind, dass sie sich eigentlich sagen, jetzt haben wir nicht mehr so viel zu verlieren. Auch als England kannst du nach dem Halbfinale als Halbfinalverlierer heimgehen und irgendwie einigermaßen, zumindest vom Resultat her, erhobenen Hauptes sein. Oder? Das ist ja bei den Engländern wie bei allen anderen grossen Nationen, sechs Deutschland, sechs Spanien, sechs Italien, sechs Frankreich. Bei dir gilt ja bei einem Turnier, wenn du vor dem Halbfinale heimgehst, bist du gescheitert, dann ist es ein Misserfolg. Und irgendwie das hat man irgendwie ein bisschen gespürt, jetzt haben sie das erste Mal können befreit aufspielen. Und vielleicht ist es aber auch genau dann so gewesen, dass sie im Verlauf der zweiten Halbzeit immer ein bisschen kontrollierter und risikoscheucher geworden ist, weil dann eben, je länger der Match gegangen ist, vielleicht auch wieder das sich im Hinterkopf sich eingenistet hat, man hat jetzt wieder etwas zu verlieren.
Ja, und ich finde auch mit Holland, die haben jetzt einen Gegner gehabt, der von all denen wieder Sachen, die es bis jetzt gehabt haben, dem ersten auf Augenhöhe gewesen wäre. Noch nicht ganz, auch immer noch nicht ganz, aber einfach rein vom Blatt auf dem Papier das eigentlich die Mannschaft gewesen. Wenn es gegen die verlieren, würde vermutlich auch in England Kritik nicht extrem gross sein. Oder nicht vergleichbar gross wie gegen eine Schweiz oder gegen die Vorrundengegner, die sie überhaupt nicht brilliert haben.
Jetzt hat Gareth Southgate hat reagiert in der 81. Minute, wo wir eben so ein bisschen gesagt haben, hey, es ist alles ein bisschen abwartend und so. Wieder so ein bisschen, Anführungsschluss, im alten Fahrwasser in dieser zweiten Hälfte. Und dann wechselt in der 81. Minute der Phil Foden und der Harry Kane aus, bringt den Cole Palmer und den Ollie Watkins. Sind es schlussendlich auch dann die Wechsel, die dann auch irgendwo durch dann gezeigt hat, hey, wir wollen, im Fall, wir wollen jetzt hier mutig spielen? Stefan, hast du das Gefühl gehabt?
Ich würde nicht sagen, dass sie wegen dem jetzt mutiger gespielt haben oder haben mutiger spielen. Aber der Wechsel, der zeigt eigentlich zwei Sachen. Erstens mal, der Southgate hat recht viel Mut, dass er 10 Minuten vor Schluss beim unentschiedenen Spielstand seinen Captain und den besten Spieler der letzten Premier League-Saison auswechselt. Und nicht, weil er noch irgendwie etwas defensiv machen wollte, um einen Vorsprung über die Zeit zu retten. Nein, er hat ja müssen damit rechnen, dass er doch noch die ganze Verlängerung muss, ohne die zwei spielen. Also das ist schon mal bemerkenswert, dass der Trainer den Mut hat. Und dann ist es halt einfach so, da kommen ja nicht zwei Glöhne rein, sondern da kommt einer rein, der in der letzten Saison 22 Goal geschossen hat, und es kommt einer rein, der in der letzten Saison der Premier League 19 Goal geschossen hat. Also das ist dann schon gleich auch nochmal der Beleg dafür, was für eine unglaublich gute Mannschaft, für ein breites Kader, das die Engländer haben. Dass dann eben noch solche Spieler reinkommen, die glaube in der Top 4 oder Top 5 der Torschützenliste von der letzten Premier League-Saison waren.
Und eben bisher ja auch nicht um eine Reserverolle rausgekommen sind. Vielleicht, wenn wir das Spiel noch so ein bisschen chronologisch anfangen. Xavi Simons bringt Niederländer in der 7. Minute in Führung. Mit einem wunderbaren Goal, Kriege, hast du irgendwie auch das Gefühl gehabt, okay, die Engländer können jetzt die reagieren, wo wir haben es ja schon gesehen am Turnier, dass sie können reagieren, aber die Art und Weise, wie es dann reagiert, dann hat mich dann doch auch ein bisschen überrascht.
Ja, vor allem habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil ich finde, das Goal ist haltbar. Und dann habe ich genau wieder gedacht, ja, gegen die Schweiz hätte er dann so einen Schuss gegeben, oder? Aber gegen die Holländer hebt er den natürlich nicht. Es ist jetzt kein Fauli, das finde ich nicht, aber ich finde, in einem guten Tag hat er den Ball oder den Schuss, obwohl der natürlich ein wahnsinniges Geschoss war. Nachher bin ich überzogen gewesen. Also eben, nach 7 Minuten ist noch nichts entschieden. Und wie dann eigentlich England reagiert hat, hast du müssen sagen, also für Holland wird da nur schon die nächsten 20 Minuten zu überstehen, wird schon mal schwierig. Und das hat sich ja dann auch bewahrheitet und herausgestellt, wo zwar der Wahrheit müssen eingreifen und dann sagen, okay, Kane beim Abschluss ist jetzt ein Penalty. Das ist insofern noch ein bisschen Pech, so wie der Ausgleich fällt, finde ich. Aber nicht, dass es unrecht oder unverdient gewesen wäre, sondern England hat nachher bewiesen, wir sind wieder da. Sie sind dann nachher auch wirklich besser gewesen bis zum Ende der ersten Halbzeit.
Stefan, ist es für dich ein Penalty beim Harry Kane?
Ich habe mich von den verschiedenen Experten am Fernsehen belehren lassen, dass es ein Penalty ist. Und darum, ich glaube, es war schon einer gewesen. Aber es ist lustig, dass du mich jetzt das fragst, weil ich habe nämlich, wo das dann war, wo man die Wiederholungen gesehen hat, habe ich gedacht, man redet die ganze Zeit von diesen Hands-Penalty. Und es ist schwierig und es ist Auslegeordnung und es ist, warum ist dann in dieser Situation gibt es einen Penalty und in der ähnlichen gibt es keinen Hands-Penalty und so. Und da ist es nicht Hands gewesen, sondern ein Foul. Aber eigentlich, ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Weil wer ist es eigentlich gewesen? Der Harry Kane, glaube ich.
Harry Kane selber, ja.
Kommt ja zum Abschluss und nachher steht ihm der Holländer auf den Fuß. Also nein, gibt ihm den Schlag auf den Fuß. Natürlich berührt er ihn dort, aber eigentlich ist ja wie, er ist ja zum Abschluss gekommen. Er ist nicht am Abschluss gestört worden. Der Holländer hat mit seiner Aktion nicht eine Torchance zunichte gemacht. Darum finde ich eigentlich, nach meinem Verständnis, für was man soll bestraft werden im Fußball, verstehe ich nicht, warum das ein Penalty gibt. Aber ich glaube, von der Regel her ist es, glaube ich, einiges diskussionslos.
Kriege, wie
Ich
siehst du?
finde eben, der Kane kommt nicht mehr ganz super zum Abschluss, weil er vermutlich sieht oder spürt, da kommt jetzt einer angeruscht und trifft mich. Und insofern züchtet das nicht mehr schön durch für mich. Zweitens, Steff, wenn du natürlich so sagst, wenn einer schiessen kann im 16, dann kann nachher mit dem passieren, was er will, er hätte doch schiessen können. Das impliziert es für mich, das, was du sagst, und das sehe ich schon ein bisschen anders, weil es ist ja dann immer, der Gegner hat ja auch eine Wirkung, eine visuelle Wirkung. Und wenn einer wie ein Büffel kommt, dann schiessest du eben nachher nicht mehr genau gleich. So,
Ja,
bist nicht mehr
das stimmt,
kontrolliert.
aber das stimmt. Das ist ein schönes Bild vom Büffel. Aber ich meine, in einem Profifußballspiel hat es ja im Strafraum so gesehen nur Büffel, wo in höherem Tempo mit Dynamik aufeinander losgehen und in Zweikampf steigen. Aber ja, du hast recht, und das ist ja auch wahrscheinlich der Grund. Also, nein, nicht wahrscheinlich, das ist ja der Grund, warum dann so etwas pfiffen wird. Ich meine nur, ich fände es wie logischer, man würde jetzt der Holländer für die Aktion, die er gemacht hat, weil er trifft ja den Harry Kane auch, vielleicht verwarnen oder ermahnen oder was auch immer. Also der soll eigentlich wie schon bestraft werden, aber die Aktion ist für mich eigentlich schon durch gewesen. Und darum finde ich, die Bestrafung in Form von einer Penalty ist zu hart.
Ich glaube, die Argumentation im Regelwerk ist ja, solange der Ball noch im Spiel ist, kann es Penalty geben. Sonst wäre es wahrscheinlich genau das. Oder wenn der Ball bei der Aktion, wo er dann getroffen wird, der Harry Kane, wenn er dann getroffen wird, aber der Ball ist schon draußen, dann ist es nicht Penalty, oder? Ich glaube, so ist die
Ja,
Auslegung.
und dann ist doch manchmal noch so, oder dann kommt eigentlich noch zum Abschluss und dann hat man den Vorteil. Wenn sie reingeht, dann ist es sowieso, und wenn sie nicht reingeht, ist es faul. Immer kommt, ich hatte das irgendwie auch im Gefühl, dass ich das auch schon so gesehen habe. Und mir ist es ein bisschen so. Und außerdem, das sind Zehntelsekunden zwischen Abschluss oder Schuss, Treffen vom Gegner. Insofern ist es noch in der gleichen Szene, die gleichen Aktion. Darum kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass da kein Penalty sein soll. Zumal es ja recht rabiat einsteigen.
Definitiv, ja. Also ich habe dort auch gefunden, das kann man, muss man auch als Penalty geben. Ich habe dort von Anfang an gedacht, okay, das wird Penalty geben. Vielleicht jetzt nachher, aber nachher, die Engländer sind viel befreiter auftreten und so weiter und so fort. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, da können wir jetzt gerne mit euch in die These gehen, oder was euch das Gefühl dabei ist. Die Engländer sind jetzt wirklich in jedem Spiel ein bisschen besser geworden. Sicher. Eben, jetzt gegen die Schweiz sind sie besser geworden, jetzt gegen die Niederlande sind sie nochmal besser geworden. Und jetzt stehen sie im Finale. Und die Spanier auf der anderen Seite sind im ganzen Turnier schon gut gewesen, sind jetzt aber jetzt nicht irgendwie einen Steigerungslauf gemacht, wo sie jedem Spiel besser geworden sind. Kann es vielleicht auch sein, dass es gerade ein Vorteil ist, dass man den Peak schlussendlich dann im Finale hat und quasi so einen Steigerungslauf eingeleitet hat? Oder glaubst du denn gleich, Stefan, dass die Spanier jetzt stark sind für die Engländer?
Ich glaube nicht, dass sie zu stark sind. Ich glaube, dass sie wahrscheinlich im Kollektiv ein bisschen stärker sind und darum auch minim als Favorit in Match gehen. Aber sicher ist, dass die Engländer, das haben sie jetzt wirklich gezeigt, quasi mit der Qualität vom Gegner sich auch steigern oder am Gegner können wachsen sozusagen. Oder sie haben jetzt wirklich über Slowakei, Schweiz, Holland eigentlich permanent ein bisschen den besseren Gegner überkommen und sind auch selber immer besser geworden. Darum kann es sein, dass sie jetzt vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können im Finale. Dass die Spanier schon irgendeinen Peak gehabt hätten, das glaube ich nicht. Die Spanier sind jetzt eigentlich gegen einfach sehr starke Mannschaften wie Deutschland und Frankreich ein bisschen besser als der Gegner und haben jeweils verdient gewonnen. Und ich glaube nicht, dass die darum jetzt nicht sollten Favorit sein, weil sie allenfalls in der Vorrunde oder so schon das höchste Niveau erreicht haben.
Ja, und ich glaube ein bisschen die Erwartungshaltung oder die Sehnsucht nach dem Titel, die ist ja jetzt die könnte wie real, also es kann ja wie real umgesetzt werden in 90 Minuten oder 120 oder mit Penaltyschüssen, denn ich habe so das Gefühl, das hat man ja schon die Engländer 2021 gesehen, dass das dann eher statt beflügeln lähmen könnte. Währenddem ich glaube, dass die Spanier, die sind irgendwie so, haben irgendwie so eine andere Attitüde, wie, vielleicht auch ein bisschen lockerer, genau so ins Spiel nicht zu verbrennen, sondern irgendwie auch der jugendliche Elan, für den, wo zum Beispiel auch schon die Flügelzange steht, sich können bewahren, sehe ich jetzt im Finale in Spanien im Vorteil. Und ich glaube, England, jetzt plötzlich soll alles ganz, ganz gut sein und Medien, Kritik von den Medien und alles vergessen und alle stehen hinter Eis. Da ist eine Wucht und ein Druck dahinter. Ich weiß nicht, da könnt ihr umsetzen.
Regi, du bist ja bei der Schweizer Nazi jetzt die ganze Zeit auch unterwegs gewesen. Die Schweiz, die gegen England rausgefallen ist. Wäre es eigentlich irgendwie jetzt im Nachhinein dann irgendwie schön, wenn man könnte sagen, okay, man ist immerhin gegen das Team rausgefallen, wo der Titel geholt hat. Also wenn jetzt England den Titel holen.
Ja, so in meinem Reflex heute habe ich gesagt, die Holländer hätten mir auch geschlagen, aber so einfach ist das natürlich nicht. Ich glaube aber wirklich, dass wir heute eine gute Chance hätten. Ich weiß zwar nicht, ob der Xhaka hätte spielen können, aber der ist jetzt auf einem anderen, dort ja auf einem anderen Planet. Ich glaube, am Schluss bringt der im Fall nichts, ob man sagt, man sei gegen den späteren Turniersieger rausgefallen oder nicht. Man hat die Chance vom Leben verpasst in dem Viertelfinale. Ob jetzt da letztlich gegen England gewesen wäre oder wenn Slowakei dort gestanden wäre, Slowakei oder so, es ist einfach eine riesige Chance, die wir verpasst haben. Und ich glaube, ein Trösterli, weißt du, jetzt schon so wieder so lange, fast gefühlt schon so lange seither, da Trösterli nützt irgendwie auch nicht.
Auch eine Chance verpasst sind heute Niederländer. Stefan, ist es schlussendlich irgendwie dann doch gleich gerecht? Wir haben jetzt das Spiel analysiert, gesagt, hey, es könnte beidseitig fallen. Gleichzeitig weiss man, dass die Gruppenphase überhaupt nicht erfolgreich war von den Holländern. Dort hat man, ist man Dritter geworden, ist eigentlich schon fast dort draussen, hat nachher einen mega einfachen Weg gehabt, auf dem Papier zumindest. Natürlich ist es jetzt nicht nur einfach gegen die Rumänen und Türken, aber es ist halt dann doch nicht eine ganz grosse Top-Nation gewesen, die man müssen schlagen musste. Hast du das Gefühl, es ist darum irgendwie auch gerecht, dass jetzt die Niederländer heim müssen?
Nein, ich finde nicht, dass das gerecht ist. Und ich bin auch nicht einverstanden damit, dass sie so eine schlechte Vorrunde gespielt haben. Natürlich, sind nur Gruppendritte geworden. In einem anderen Modus wären sie ausgeschieden. Wobei, das ist immer so ein bisschen sehr hypothetisch. Da wissen wir nicht, wie dann das letzte Gruppenspiel wirklich gelaufen wäre, wo, wenn nicht vor dem letzten Spiel, ja, sie schon qualifiziert gewesen wären. Also ich habe sie schon in der Vorrunde eigentlich recht gut gesehen. Viel besser als ihre eigenen Journalisten. Also ich habe gefunden, erstes Spiel gegen Polen sehr stark, gegen Frankreich mindestens ausgeglichen bei dem 0-0 von der Leistung her. Gegen Österreich war ein wilder Match gewesen, haben sie zweimal einen Rückstand aufgeholt. Also rein leistungsmäßig habe ich sie eigentlich schon das ganze Turnier recht stark gesehen und darum finde ich, hätten sie es genauso verdient. Über das ganze Turnier vielleicht sogar noch mehr als die Engländer zu einem Finale kommen. Nicht über die heutigen 90 Minuten, nicht, aber über das ganze Turnier hätte Holland auch können den Anspruch haben, einen Platz im Finale zu haben.
Kriege ich es ähnlich?
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass wenn ein neutraler Zuschauer heute zugeschaut hätte, hätte er nicht für eine Mannschaftspartei ergriffen, sondern eben, es hat ja in der zweiten Halbzeit noch so eine Phase gegeben, wo Holland, wo man das Gefühl hatte, jetzt kommen sie nochmal, jetzt würden sie vielleicht sogar die Verlängerung gehen. England hat das so ein bisschen gelähmt, wieder gewirkt, wieder das alte England, so das Taktierende. Also sie hätte es wirklich gerade eben so verdient, was mir einfach noch aufgefallen ist in diesen K.O.-Spielen. Vielleicht auch ganz grundsätzlich an deren EM. Wahnsinnig viel Spiel eng. Wir sind wahnsinnig viele Mannschaften verloren mit dem Gefühl, schade, da sind wir nicht schlechter gewesen. Da sind wir jetzt rausgefallen oder haben verloren. Wir müssten vielleicht sogar gewinnen. Oder könnten zumindest gewinnen. Wahnsinnig viele Matches haben das so geändert.
Also es zeigt auch, wie nüch das das Ganze zusammen ist, oder Stefan? Also man hat extrem viel Spiel gesehen, aber der Krieg sagt es richtig, wo wirklich einfach in beide Richtungen können gehen.
Ja, absolut. Also es ist ja, Das ist wirklich jetzt, soll ich sagen, ein Markenzeichen vom europäischen Fußball, dass wirklich viele Mannschaften so extrem nahe zusammen sind. Und das befruchtet natürlich auch Diskussionen über Modus, über nochmal eine weitere Aufstockung vom Teilnehmerfeld. Wenn man schaut, wie die 24 Mannschaften, ist eigentlich wirklich keiner abgefallen, leistungsmässig, schon in der Vorrunde nicht. Oder ich habe es jetzt zumindest gerade nicht irgendwie präsent. Und wenn man dann noch irgendwie sich überlegt, was für Mannschaften das gar nicht dabei sind, mit Schweden, Norwegen, mit dem Erling Haaland, Irland, Griechenland, das sind alles Teams, wo man sagen kann, ja, also wenn Slowenien, Georgien und so da mitspielt, könnten die auch noch mitspielen. Also man könnte sogar das Feld noch weiter öffnen und das Niveau würde nicht verwässern. Es hätte dann einfach 8 weitere Mannschaften, die auch da würden mitheben. Das ist wirklich bemerkenswert und vielleicht sogar die ganz grosse allgemeine Erkenntnis von dem Turnier.
Bevor wir jetzt auf die.
Da bin ich bedingt bei dir, aus dem Moment vor allem jetzt bin ich bei dir. Aber wenn man den wirklich nochmal acht mitnimmt, dann gibt es ein anderes Qualifikationsprozedere. Das kann dann also schon sein, dass in 4 Jahren vielleicht dann nicht mehr alle so ein vergleichbares Niveau haben. Dann bereut man es. Und wenn wir da einen Schritt rückgängig machen, wo man dann mal eine grosse Posaunung inszeniert hat, um irgendwie mehr von Band zu gefallen, noch mehr Geld können ausschütten und letztlich aber auch viel mehr Geld einzunehmen als UEFA. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob da der richtige Zeitpunkt ist. Ja, bloß weil man mit zwei Turnieren hat, wo so gelaufen ist.
Nein, ich sag ja nicht, wir müssen jetzt das irgendwie auf 32 Mannschaften aufstocken. Ich sage nur, es wäre möglich, ohne dass man dann wirklich irgendwelche Teams am Start hat, die total würden abfallen. Auch das kann es geben, dass es mal ein Team gibt, das das Turnier dann total verhält. Das kann aber auch bei einer 16er-EM passieren. Ich würde einfach sagen, du hast in Europa. Würdest du 30, 32 Mannschaften an einer EM zusammenbringen, die für ausgeglichene oder mehrheitlich ausgeglichene Spiele können sorgen können? Dass in 4 Jahren dann vielleicht wieder andere 24 Mannschaften dabei sind oder zumindest im hinteren Drittel die Mannschaften austauschbar sind und vielleicht das Team, das jetzt an der Euro war, in 4 Jahren nicht mehr auf dem gleichen Niveau ist, das mag sein. Aber ich glaube, mal, die Teilnehmerzahl können wir weiter aufentun, ohne dass wirklich dann Diskrepanz und Share gross aufgeht. Da bin ich überzeugt.
Bevor wir jetzt da voll in der allgemeinen Analyse landet, nochmal kurz, jetzt sind wir da relativ nahe nach dem zweiten Halbfinale. Ich würde von euch zum Abschluss von dieser Podcast-Folge gleich noch kurz wissen, was so ein bisschen euch das Gefühl sagt, wer sich jetzt da im Finale durchsetzt. Kriege, was denkst du?
Für mich ist es ganz klar Spanien, und zwar einfach aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, der Druck, dass da England coming, Football is coming home, quasi, dass an dem wieder scheitert. Sie haben jetzt schon letztlich einen ausgezeichneten Parcours, in dem sie im Finale gekommen sind. Dahin. Aber ich glaube nicht, dass es da durchziehen könnte. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, es ist noch eine Kraftreservefrage. Und sie haben irgendwie das Glück auch ein bisschen aufgebaut.
Stefan, wie geht's dir? Was denkst du im Moment?
Ja, also ich sehe es ja, ähnlich, vielleicht mit einer anderen Begründung. Ich glaube, es gibt ein enges Spiel, es gibt einen knappen Sieg für Spanien. Ich glaube, sie sind einfach als Team ein bisschen gefestigter. Und die werden vielleicht ein bisschen ähnlich wie so gegen Frankreich im Halbfinale, wenn es dann mal in Führung sind, es nicht mehr zulassen, dass der Gegner oder dass die Engländer nochmal können irgendwie aufkommen und noch einen Gang aufschalten, weil sie einfach dann auch können den Ball monopolisieren, eingespielt sein, das Tempo vom Gegner aus dem Spiel nehmen. Darum, ich glaube, es wird einfach auf einen knappen Sieg von Spanien rauslaufen.
Ja, dann wissen wir, auf was wir uns freuen können. Ich gebe auch noch einen Tipp ab. Ich sage aber etwas anderes als ihr. Und ich sage zwar, England gewinnt, aber ich glaube, es gibt ein sehr, sehr enges Spiel, wo aber irgendwie, ich habe das Gefühl, es könnte wirklich, schlussendlich wäre es dann ein Anführungszeichen vielleicht ein bisschen grusiger Titel für England, wo immer die ganze Spielweise kritisiert wird. Aber ich glaube, der Titel, der könnte jetzt einmal Tatsache werden, nachdem es vor, was ist das, 3 Jahre her, wo es dann nachher im Penaltyschießen nicht gelangt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem mal längt. Aber wir werden es sehen am Sonntag. Vielen Dank für die Diskussion, Stefan und Krigi.
Bitte gern.
Ciao miteinander.
Vielen Dank natürlich wie immer auch fürs Zuhören von diesem Tribünengeflüster EM Spezial. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns extrem fest, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt in der Podcast-App von eurer Wahl. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns dort dann abonniert. Das hilft uns nämlich sehr. Die nächste Folge vom Tribünengeflüster, die gibt es dann am Samstagmorgen. Dann schauen wir nämlich nach vorne Richtung EM-Final 2024, wo wir jetzt doch wissen, wie die Paare glutet, und zwar Spanien gegen England. Ich glaube, wir können uns darauf freuen. Bis dann gibt es weitere Podcasts von CA Media auf cahmedia.ch/podcasts. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster.